Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Themen, die auch in unserer Gesellschaft hoch im Kurs sind. Gerade das Thema Ehe ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten durch die Abstimmung zu dem Gesetz für die Ehe für alle neu ins Gespräch gekommen. Und die Gesellschaft, die Politik gibt offensichtlich die Antwort, ja, alles ist sehr gut. Denn dieses jahrtausendealte Modell von Ehe zwischen Mann und Frau ist so gut, dass wir es jedem gönnen wollen. Die Ehe für alle. Und ich habe einen Kommentar gelesen von einem Redakteur der Frankfurter Allgemeinen, Reinhard Müller, ein etwas sarkastischer Kommentar, 3 Tage bevor diese Abstimmung zum Gesetzesentwurf stattfand, schreibt er: Selbstverständlich könnte sich der Gesetzgeber dazu entschließen, die Ehe von Mann und Frau nicht mehr zu privilegieren. Bezeichnend ist aber, dass längst nicht mehr von der Lebenspartnerschaft oder Homo-Ehe die Rede ist. Das Ziel lautet Ehe für alle. Dann kann man diese Institution freilich gleich ganz abschaffen. Wenn entscheidend ist, dass 2 Menschen auf Dauer füreinander einstehen, warum sollten dann nicht 2 zusammenlebende Geschwister eine Ehe eingehen können? Und warum nur 2? Millionen Menschen leben mit mehreren Partnern zusammen, was auch von Weltreligionen erlaubt wird. Zur Begründung der Zweierbeziehung wird dann auf die Kultur verwiesen. Ganz richtig. Und wer stand am Anfang? Mann und Frau. Was hier deutlich werden soll in diesem Kommentar von Reinhard Müller, ist ja, dass die Ehe zwischen Mann und Frau die Keimzelle einer Gesellschaft bildet. Jede Gesellschaft, jedes Volk, jede menschliche Gruppe ist ja irgendwann aus einem Mann und einer Frau entstanden. Und von daher plädiert Reinhard Müller dafür, diese Besonderheit der Ehe zwischen Mann und Frau zu erhalten. Wie gesagt, 3 Tage bevor dann die Abstimmung stattfand. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was ist denn so Besonderes an dieser Ehe zwischen Mann und Frau? Seit wann gibt's das überhaupt? Wenn wir in die Bibel schauen, dann fängt das schon auf den ersten Seiten der Bibel an. Ich möchte aber nicht direkt in den Schöpfungsbericht einsteigen, sondern etwas vorausschieben, denn für uns als Christen ist ja zentral, dass wir Christus folgen, dass wir uns an Christus orientieren. Das, was Jesus zur Ehe sagt, sind immer Antworten auf Fragen, die ihm gestellt werden, zu irgendwelchen zweifelhaften Fragen, also zu irgendwelchen Problemstellungen. Jesus entfaltet keine Lehre zur christlichen Ehe, so wie es überhaupt in der ganzen Bibel nicht geschieht, in ausführlicher Form, sondern Jesus antwortet auf Fragen. Und teilweise hatten diese Fragen überhaupt nicht das Ziel, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, sondern Jesus in die Pfanne zu hauen. Und so kommen eines Tages die Pharisäer, die Jesus auf dem Kieker hatten, zu ihm und fragen ihn: Sag mal, Jesus, ist es eigentlich erlaubt, dass ein Mann aus jedem beliebigen Grund sich von seiner Frau scheiden lässt? Das war damals im Judentum so möglich, nicht für die Frau, sich vom Mann scheiden zu lassen, aber teilweise wurde die Meinung vertreten, wenn das Essen mal angebrannt ist oder es dir schon länger nicht mehr schmeckt, dann lass dich doch einfach von deiner Frau scheiden, gib ihr einen Scheidebrief, so wurde das damals gemacht, und heirate neu. Hätte Jesus jetzt gesagt, klar ist das erlaubt, dann hätte er sich gegen die Grundbestimmungen der Ehe von Gott gewendet. Hätte er gesagt, nein, es ist nicht erlaubt, dann hätte er sich gegen das Alte Testament, gegen das Gesetz von Mose gewendet, wo es nämlich heißt, dass ein Mann einer Frau einen Scheidebrief geben soll. Also Scheidung war irgendwie doch möglich im Alten Testament. Und Jesus gibt hier eine sehr weise Antwort, so wie er es immer tut, wenn er antwortet. Er sagt in Matthäus 19, Vers 4 und 5, Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Jesus fährt dann fort und sagt, sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus geht also an den Anfang zurück in den Schöpfungsbericht und er macht damit deutlich, das, was in der Schöpfung von Adam und Eva beschrieben wird, hat grundlegende Bedeutung, sagt etwas Generelles über die Ehen aller Zeiten aus. Übrigens wird das auch dort schon angedeutet mit der Aussage, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das geht ja über Adam und Eva hinaus, denn Adam und Eva hatten keinen Vater und keine Mutter, sondern das weist in die Zukunft und macht eine Grundordnung deutlich. Unsere Erfahrung, dass Beziehungen scheitern, unsere Erfahrung, dass Ehepaare geschieden werden, hebt Gottes ursprünglichen Willen, der am Anfang stand, nicht auf. Auch das macht Jesus deutlich. Dieser ursprüngliche Wille Gottes wird in der Schöpfung deutlich gemacht. Jetzt haben wir, für diejenigen, die sich etwas auskennen, reden wir oft von zwei Schöpfungsberichten. 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Interessant ist, dass Jesus aus beiden Schöpfungsberichten zitiert und beide Zitate in einem Atemzug hintereinander stellt. 1. Mose 1, Vers 27, da steht, wir werden es gleich noch genauer nachlesen, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Das heißt, Jesus bestätigt beide Berichte und er macht deutlich, die gehören sogar zusammen. Und ich glaube, dass wir eine Perspektive auf diese beiden Schöpfungsberichte bekommen, dass es eigentlich ein Schöpfungsbericht ist, dass es möglich ist, das so zu sehen, dass nämlich im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, der gesamte Ablauf der Schöpfung berichtet wird, wie Gott alles gemacht hat und in 1. Mose 2 der Zoom darauf gelegt wird, wie so eine Lupe, was ist denn nun mit dem Menschen, wie wurde der Mensch geschaffen? Ich verstehe beide Schöpfungsberichte so, nicht zuletzt auch deshalb, weil Jesus beide Schöpfungsberichte als eine Einheit bestätigt, hier in Matthäus 19, Vers 4 und 5. Was steht denn da in 1. Mose 1? Wir lesen mal 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Man hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das denn, wenn Gott hier sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Wahrscheinlich wird hier eine Sprache oder ein Bild verwendet, eine Bildsprache aus dem alten Orient. Dort war es üblich, dass Herrscher ein Bild von sich aufstellten, sodass sie überall präsent waren, dass sie überall sichtbar waren in ihrem Reich. Das kennen wir auch noch heute, dass es von großen Politikern Bilder gibt, sodass dieser Politiker immer wieder sich ins Bewusstsein ruft. Hier wird der Mensch beschrieben als ein, ich sag's jetzt mal so, Standbild Gottes auf dieser Erde, dass Gott ähnlich ist. Der Mensch als Gottes Repräsentant auf der Erde. Worin besteht diese Ähnlichkeit zu Gott? Ich möchte das jetzt nicht komplett erschöpfend behandeln, sondern nur Aspekte rausgreifen, die hier im direkten Text deutlich werden. Gott sagt nicht, ich will Menschen machen, sondern er sagt, lasst uns Menschen machen. Auch hier stellt sich die Frage, mit wem redet Gott denn da? Sicherlich kein Plural der Majestät, alle Pluralis Majestatis, der ist viel später in unserer deutschen Sprache entstanden. Entweder redet Gott hier zu seinem Gefolge im himmlischen Thronsaal, zu den Engeln, zu den himmlischen Geschöpfen, oder, wie es vom Neuen Testament her sich nahelegt, er redet mit Jesus und dem Heiligen Geist. Gott redet als drei Personen Gottes. Denn im Kolosserbrief und an anderen Stellen wird deutlich, dass Jesus ganz zentral an der Schöpfung beteiligt war. Lasst uns Menschen machen. Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Gott ist kein Einzelgänger, er ist ein Gemeinschaftswesen und die Menschen werden geschaffen als Gemeinschaftswesen. Hierin ähneln sie Gott. Wir Menschen sind angelegt auf Kommunikation. Man hat aus heutiger Sicht sehr schwierige Versuche durchgeführt, indem man kleinen Säuglingen die Kommunikation entzogen hat und hat gemerkt, die verkümmern. Wir Menschen sind darauf angewiesen, auf Kommunikation, auf Gemeinschaft. Wir sind Gemeinschaftswesen. Gott ist ein vollkommener Gott. Er ist komplett und deswegen braucht es zwei Ausführungen von Mensch, damit die Menschheit Gott ähnlicher wird. Adam alleine, Eva alleine ist Gott nicht so ähnlich wie Adam und Eva zusammen, wie Männer und Frauen in der Menschheit zusammen. Gott ist komplett, Gott ist vollkommen. Und durch die Ergänzung von Mann und Frau wird diese Vollkommenheit abgebildet, nicht in völliger Gleichheit, sondern in Ähnlichkeit. Die Menschen werden beauftragt, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren. Und das finde ich bis heute total krass, dass meine Frau und ich die Verantwortung und Kompetenz von Gott zugesprochen bekommen haben, dass wir am Schöpfungsakt von neuem Leben beteiligt sein dürfen. Gott ist derjenige, der neues Leben schenkt, aber wir haben eine ganz zentrale Rolle darin, wenn ein neues Leben, wenn ein neues Kind gezeugt und ausgetragen und geboren wird. Auch hierin zeigt sich die Ähnlichkeit zu Gott. Wir werden beteiligt an diesem Schöpfungsakt. Und Gott ist König, wir sind beauftragt, als Menschen zu regieren, über die Erde zu herrschen. Hier werden ganz grundsätzliche Aussagen gemacht über die Erschaffung des Menschen und über den Zweck dieser Erschaffung, über das Ziel des menschlichen Lebens. Mann und Frau werden geschaffen, um Gott ähnlich zu sein. Mann und Frau werden geschaffen als Mann und Frau. Sie sind unterschiedliche Wesen, sie unterscheiden sich. Das wird dann in 1. Mose 2 noch deutlicher. Und erst in dieser Ergänzung werden sie Gott ähnlicher im ursprünglichen Zustand, Gott, der vollkommen ist. Und beide werden gesegnet, beide bekommen den Auftrag zu herrschen und über die Erde zu regieren, beide als Gemeinschaft. Und das Ganze wird jetzt in 1. Mose 2 etwas genauer unter die Lupe genommen. Und wir betrachten heute einen kurzen Abschnitt aus 1. Mose 2, Vers 18 bis 24. Bevor dieser Abschnitt beginnt, wird beschrieben, dass Gott Adam erschafft. Er nimmt Erdboden, er formt daraus Adam und dann bläst er ihm seinen göttlichen Atem ein und dann steht dort, und dadurch wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Gott haucht dem Menschen, dem ersten Menschen, das Leben ein. Er baut diesen Garten Eden und setzt ihn in diesen Garten und er gebietet ihm, ich habe mich gestern gefragt, wie formuliere ich das, weil verbieten ist falsch, er gebietet ihm zunächst mal von allen Bäumen in diesem Garten zu essen und spricht dann ein einziges Verbot aus, nämlich vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, mit der Folge, wenn du dieses Gebot übertrittst, Adam, dann wirst du sterben. Und dann wird beschrieben, ab Vers 18, ich lese diesen Abschnitt vor, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu seiner Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Zum Hintergrund: im Hebräischen steht hier Adam, wenn Mensch übersetzt wird. Von daher kann das einmal als Eigenname Adam übersetzt werden oder als Mensch. Hier ist nicht gemeint, dass nur Männer Menschen sind in diesem Abschnitt. Aber dazu müssten wir noch viel tiefer einsteigen. Ich möchte heute einige grundlegende Dinge nur deutlich machen. Zunächst einmal sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Ehelosigkeit schlecht wäre. Immerhin hat Jesus selbst ehelos gelebt. Immerhin entfaltet Paulus in 1. Korinther 7 die Vorzüge der Ehelosigkeit. Und er selbst hat ehelos gelebt. Aber darauf liegt nicht das Gewicht von 1. Mose 2, 1 und 2, sondern hier wird beschrieben, was die Grundlage der menschlichen Gesellschaft ist und ein Grundbedürfnis aller Menschen, ob verheiratet oder nicht verheiratet, ist Gemeinschaft. Deswegen ist es grundsätzlich nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt, eine Tatsache, die schon in 1. Mose 1 deutlich wurde. Gottes erste Antwort auf Gemeinschaft ist, dass er Adam eine Gefährtin zur Seite stellen will. Und diese Aussage, eine Hilfe, die ihm entspricht, hat zu viel Widerspruch geführt. Vielleicht auch, weil Martin Luther übersetzt hat, eine Gehilfin, die ihm entspricht. Entschuldigung, er hat... Ja, manchmal wird das auch so verstanden, dass die Hilfe ihm widerspricht oder so gelebt. Aber hier steht, die ihm entspricht. In der Lutherbibel, ich habe extra noch mal nachgeguckt, ist glücklicherweise in der 2017er Revision dieses Wort Gehilfin in Hilfe geändert worden. Und es steht dort auch nicht widerspricht, sondern entspricht. Aber das stand nie da, also widerspricht. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Dieses Wort Hilfe klingt in unseren Ohren so wie Hiwi, wie jemand, der untergeordnet ist, wie jemand, der nur die Drecksarbeit machen soll, wie jemand, der nur hinterm Herd steht und sich um den Kleinkram kümmert, während der Mann die großen Sachen macht. Und von daher hat diese Aussage sehr viel Widerspruch erregt. Ich glaube, dass wir hier unser heutiges Missverständnis in diesen Text hineintragen und ihm deshalb widersprechen. Denn so negativ, wie wir es oft auffassen, ist diese Aussage überhaupt nicht. Hilfe ist kein negatives Wort, Hilfe ist auch kein minderwertiges Wort. Immerhin wird Gott an 16 Stellen im Alten Testament als Hilfe bezeichnet. Von daher ist das keine Abwertung, wenn die Frau hier als Hilfe bezeichnet wird. Was gesagt werden soll, und das ist sehr demütigend für uns Männer: Adam war hilfsbedürftig. Er war angewiesen auf jemanden, den Gott ihm zur Seite stellt. Er war ergänzungsbedürftig. Hier wird nicht gesagt, dass Eva auch ergänzungsbedürftig war. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht ist. Auch Frauen sind ergänzungsbedürftig. Es wird hier nur nicht erwähnt, weil Eva nirgendwo alleine auftritt, sondern Adam ist ja schon da, als sie geschaffen wird. Wir Menschen sind auf Ergänzung angewiesen. Und dieser Satz, den ich vorhin versehentlich mit widerspricht oder Begriff wiedergegeben habe, die ihm entspricht, soll ausdrücken, dass hier ein passendes Gegenüber in Augenhöhe dem Adam zur Seite gestellt wird. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Und es ist schon fast humorvoll, wie Gott dem Adam dann die Tiere vorführt und der Adam soll diesen Tieren Namen geben, mit dem Ziel, ein passendes Gegenüber zu finden. Und der Adam ist völlig verzweifelt, als das letzte Tier an ihm vorübergeht und er sagt, keins passt zu mir. Und dann greift Gott ein, er lässt einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, sodass er einschläft. Und er nimmt eine von seinen Rippen und verschließt ihre Stelle mit Fleisch und baut daraus die Eva. Auch dieses Wort Rippe ist sehr missverständlich, weil es so klingt, ja, das ist so ein Grillrippchen, ne, so ein kleines Teil vom großen Ganzen. Aber auch das entspricht nicht der ursprünglichen Aussage. Was hier mit Rippe übersetzt wird, wird in manchen Bibelübersetzungen auch als Seite übersetzt. Und das ist gemeint. Darauf deutet ja auch hin, dass Adam schon sagt, Gebein, also Knochen von meinen Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Es war nicht nur dieser Knochen, den Gott da rausgenommen hat, sondern Adam erkennt hier, das ist Material von meiner Seite. Vielleicht, um es mal überspitzt auszudrücken, so steht's nicht hier, aber wir sprechen ja von der besseren Hälfte. Ja, hier wird eine Hälfte von Adam genommen und zu seinem passenden Gegenüber gemacht. So könnte man den Sinn vielleicht umschreiben. Adam sieht seine Frau, die Gott ihm zuführt, so wie am Hochzeitsaltar. Und Adam ist völlig perplex. Und er sagt, dieses Wesen ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Er erkennt hier ist eine Person, die wesensmäßig mir entspricht, die unterschieden wird von den Tieren, obwohl die Tiere und Adam beide aus dem Erdboden geschaffen worden sind. Aber hier ist ein Wesen, das mir absolut entspricht, das nicht nur gleichen Ursprungs ist, sondern gleichen Wesens wie ich. Und Adam drückt das dann aus. Im hebräischen Text stehen Wörter, die hier in der Elberfelder Bibel mit Männin und Mann übersetzt werden. Man versucht hier das Hebräische zu imitieren, wo steht oder wiederzugeben, Isha für Frau und Ish für Mann, also der gleiche Wortstamm. Um noch einmal auszudrücken, hier sind zwei Versionen desselben Wesens, einmal männlich, einmal weiblich. Daran schließt sich dann die Aussage an, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein, denn hier wird die Kernidee der Ehe von Gottes Willen her beschrieben. Deswegen ist es wichtig, dass Jesus diesen Text auch im Neuen Testament zitiert. Dieser Abschnitt in 1. Mose 2, Vers 18 bis 25 schließt mit der Feststellung, beide waren nackt und schämten sich nicht. Das wird nicht negativ beschrieben, Mensch, wie unanständig, sondern es war anständig, es war passend. Sie hatten keinen Grund, sich vor dem anderen zu schützen. Sie konnten sich völlig einander ausliefern. Sie brauchten keine Angst zu haben vor ausgeliefert sein. Sie konnten sich völlig vertrauen. Eine ganz innige, vertrauensvolle Gemeinschaft, die hier als eheliche Gemeinschaft beschrieben wird. Was hat es nun auf sich mit diesem einrahmten Satz? Wie wird eine Ehe geschlossen? Wie kommt eine Ehe zustande? Nach dem, was hier in der Bibel bezeugt wird und dann von Jesus und auch von Paulus im Epheser 5 noch einmal bestätigt wird. Zunächst mal ist hier von Verlassen die Rede, also ein Dreischritt. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das passiert ja heute recht häufig, indem man zum Beispiel auszieht, in eine andere Stadt geht und ein Studium beginnt. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern in der damaligen Kultur, zu der Zeit, als der Schöpfungsbericht aufgeschrieben wurde, war es so, dass die Herkunftsfamilie das engste Netz war, in dem man sich befand. Und es war ein deutlicher Schritt, wenn man diese Herkunftsfamilie verließ, es war ein öffentlicher Schritt. Man tat das auch nicht nur, um mal eben an einen anderen Ort zu ziehen, weil da öfter die Sonne scheint als im Oberbergischen, sondern man tat das, um eine neue Familie zu gründen. Also ein öffentlicher Schritt, der damals damit verbunden war. Verlassen bedeutet Öffentlichkeit. Er wird seiner Frau anhängen, steht dann dort. Das heißt, hier ist etwas von Verbindlichkeit, wird deutlich. Und der Begriff, ich habe es nachgelesen, ich kann nicht Hebräisch, ich habe es selber nachgelesen, man könnte ihn auch mit ankleben, also so richtig fest. Jemand hat mal das Beispiel gebraucht von so einem Fahrradflicken, den man aufvulkanisiert und nachdem einige Zeit vergangen ist, nicht mehr auseinanderbekommt. Also diese Idee, die steckt hinter diesem Wort Anhängen, Verbindlichkeit, Endgültigkeit. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Hier ist von Intimität die Rede. Ein Fleisch werden ist nicht nur Sexualverkehr, der hat auch damit zu tun, sondern es geht hier um eine umfassende, innige, vertrauensvolle Gemeinschaft. Das ist hier mit ein Fleisch werden gemeint. Also Gottes Idee von Ehe, man kann es auf drei Begriffe bringen. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Jetzt erstaunt uns, dass hier gar keine Anweisungen gegeben werden, wie so eine Hochzeit stattzufinden hat. Und das ist tatsächlich von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Damals war es so, dass der Höhepunkt der Hochzeit in der israelitischen Kultur der war, dass der Bräutigam seine Braut nach Hause holte, in das neue Heim, und dass damit die Ehe vollzogen wurde. Es gibt Naturvölker, wo bestimmte Riten sind, aber immer ist es mit einem bestimmten Ritus und mit einer gewissen Öffentlichkeit verbunden. In unserer Kultur war es lange Zeit so, dass die Kirchen Hochzeiten durchgeführt haben. Bis ins 19. Jahrhundert, irgendwann Mitte 1800, also 1850 etwa, durch die Trennung von Kirche und Staat ist dieses Monopol der Verheiratung auf den Staat übergegangen. Und für uns heute ist es normal, wenn zwei heiraten, dass sie aufs Standesamt gehen und dort in aller Öffentlichkeit und Verbindlichkeit eine Ehe eingehen. Was passiert dort? Auf dem Standesamt wird der Öffentlichkeit bekannt gemacht, wir beiden gehören jetzt zusammen. Das ist der Sinn des Aufgebots. Es wird also öffentlich bekannt gemacht, hier verlassen zwei ihre Elternhäuser und gründen eine neue Familie. Das Anhängen, die Verbindlichkeit, wird unter anderem durch den Ehevertrag ausgedrückt, den man eingeht auf dem Standesamt. Jede Ehe geht einen Standardvertrag ein, wenn man nicht besondere Dinge vor dem Standesamt vereinbart. Ein Fleisch werden, Intimität, die gemeinsame Wohnung. Ich weiß, dass in unserer Gesellschaft das Ganze oft genau andersherum gelebt wird oder man schon beim dritten Schritt, wenn man ihn zuerst setzt, hängen bleibt. Aber es geht heute nicht darum, wie wir es erleben, wie wir es erfahren, sondern heute soll es zunächst mal darum gehen, was ist denn von der Bibel her vorgegeben? Von der Bibel ist nicht vorgegeben, dass man zum Standesamt geht. Das ist in unserer Gesellschaft der Schritt, der mit Öffentlichkeit und Verbindlichkeit verbunden ist. Und von daher handhaben wir hier in Deutschland das so. Viele Christen entscheiden sich dann, einen Traugottesdienst durchzuführen. Ja, wann beginnt denn nun die Ehe? Das war übrigens öfters mal ein Diskussionsthema zwischen meiner Frau und mir, ob wir nun den 11. September oder den 12., ihr merkt das, morgen oder übermorgen, als Hochzeitstag feiern. Am 11. haben wir standesamtlich geheiratet und am 12. haben wir gemeindlich geheiratet oder den Traugottesdienst gehabt. Ich konnte mich durchsetzen, zumindest so weit, dass im Ehering der 11. drin steht, weil ich gesagt habe, das ist doch der rechtlich verbindliche Termin. Damals habe ich mich noch gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt. Aber ich denke heute auch, eine Ehe wird dann geschlossen, wenn ein Paar beim Standesamt war. Warum führen wir dann einen Traugottesdienst durch? Ich finde das sehr wichtig, dass wir Traugottesdienste durchführen, und es gibt im Wesentlichen drei Gründe, warum Traugottesdienste durchgeführt werden. Die Ehe als Gottes gute Einrichtung wird erklärt bei einem Traugottesdienst. In jedem Traugottesdienst sollte ein Teil reserviert sein, um zu erklären, wer hat denn die Ehe erfunden, Gott, und was waren seine ursprünglichen Ideen dazu. Dann ist es so, dass die Gemeinde auch eine gewisse Öffentlichkeit darstellt, natürlich in einem begrenzten Rahmen, in dem die Eheschließung bezeugt wird. Das heißt, ihr alle seid Zeugen, wenn ihr auf einer Hochzeitsfeier eingeladen seid, dass die beiden sich das Ja-Wort geben und dürft sie darauf auch festnageln, wenn sie einmal nicht dazu stehen. Das ist der Sinn eines Traugottesdienstes. Und das Dritte, und das wird mir immer wichtiger, je länger wir verheiratet sind, wir sind auf Gottes Segen angewiesen. So wie die ersten Menschen von Gott gesegnet wurden, sind wir auf Gottes Segen angewiesen. Wir Menschen sind fehlerhaft. Wir machen Fehler, wir versagen. Und so sind wir angewiesen auf Gottes Segen. Wir geben sozusagen zu, wenn wir uns verheiraten lassen vor der Gemeinde oder wenn wir heiraten, uns trauen lassen. Es liegt letztlich nicht in unserer Macht, diese Ehe gelingen zu lassen. Wir werden alles dran setzen. Aber wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen. Deswegen sagen wir ja oft Ja mit Gottes Hilfe. Und wir erbitten die Fürbitte der Gemeinde. Von daher, beides gehört aus meiner Sicht zu einer christlichen Hochzeit dazu. Aber der eigentlich verbindliche Schritt, mit dem die Ehe beginnt, ist der Schritt zum Standesamt, wo die Öffentlichkeit einbezogen wird und wo Verbindlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Können da gerne nachher drüber diskutieren. Das geschah, also das, was vorher beschrieben wurde, Mann und Frau geschaffen, geschah am sechsten Tag. Und wir gehen nochmal zurück in den sogenannten ersten Schöpfungsbericht. Am Ende von Tag 6 heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und jetzt gibt es eine gewisse Spannung zu dem, was wir heute erleben. War denn wirklich alles sehr gut oder erleben wir alles als sehr gut? Immerhin wird in der Bibel in der Folge auch beschrieben, dass Gottes gute Gaben pervertiert werden, dass Gottes Idee von Ehe pervertiert wird. Da haben Männer mehrere Frauen gleichzeitig oder nacheinander, da ist die Rede davon, dass Frauen vergewaltigt werden, da ist die Rede von Prostitution, da ist die Rede von Ehebruch und Scheidung. Alles sehr gut? Zwischen dem, was ich gerade beschrieben habe, und dem, was wir am Anfang betrachtet haben, nämlich Gottes guter Gabe der Ehe, liegen zwei Kapitel. 1. Mose 3 und 4. Und in 1. Mose 3 wird beschrieben, dass die Menschen eine weitreichende Entscheidung treffen. Sie treffen die Entscheidung, beide von diesem Baum zu essen, von dem Gott verboten hatte, zu essen. Mit dem Ziel, Gott nicht mehr nur ähnlich zu sein, sondern ihm gleich zu werden. Das war das, was die Schlange ihnen versprochen hat. Sie übertreten diese Grenze, die Gott als Marke zwischen Schöpfer und Geschöpf gesetzt hat. Und die Folge davon ist, dass ein großer Riss in alle Beziehungen hineingeht. In die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Menschen verstecken sich plötzlich vor Gott und werden sich bewusst, wir sind ja nackt, wir sind angreifbar, wir sind verletzlich, wir sind ausgeliefert. Es macht ihnen plötzlich etwas aus und sie merken, dass sie diese vertrauensvolle Beziehung so nicht mehr leben können. Und als Adam darauf angesprochen wird, warum er von diesem Baum gegessen hat, da zeigt er auf seine Frau und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, du bist ja eigentlich schuld, Gott, wenn du mir so eine Frau gibst. Die hat mir von dieser Frucht gegeben und ich habe davon gegessen. Eva wird als Folge der Sünde gesagt, nach dem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das heißt, mit diesem Zeitpunkt ist die Beziehung zwischen Mann und Frau belastet durch eine Rivalität, durch einen Herrschaftsanspruch und durch ungestillte Bedürfnisse. Nach ihm wird dein Verlangen sein, aber dieses Verlangen wird nicht gestillt, sondern es kann ausgenutzt werden. Es ist genau dein Schwachpunkt, an dem du ausgenutzt werden kannst. Die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Beziehung zwischen Gott und Mensch bekommt einen tiefen Riss. Alles sehr gut. Jesus macht deutlich, diese Erfahrungen, die wir machen, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Menschen scheitern, dass Ehen geschieden werden, diese Erfahrungen heben nicht Gottes guten Schöpferwillen auf. Die Ehe ist sehr gut und schützenswert. Und ich habe mal ganz nüchterne Gründe, vorgebracht, was deutlich wird, warum die Ehe schützenswert ist. Die Ehe zwischen Mann und Frau schafft Klarheit. Da sagen beide, ja, ich will wirklich, ich lasse mir kein Hintertürchen offen. Die Ehe zwischen Mann und Frau bietet Sicherheit. Beide übernehmen Verantwortung füreinander. So wird es ja in vielen Eheversprechen dann auch deutlich gemacht. Die Ehe ist der Raum für Intimität. Die Ehe bietet eine Schutzhürde für beide Partner gegen das Eindringen von Dritten. Jede Frau, die mich näher betrachtet, kann sehen, dass ich einen Ehering trage als Zeichen, ich bin verheiratet. Die Ehe bietet einen Schutz gegen das Ausbrechen eines Partners. Es ist eine größere Hürde, aus dieser Beziehung auszubrechen, als wenn wir nie vor Zeugen und in aller Öffentlichkeit und vertraglich geregelt unsere Beziehung geklärt hätten. Die Ehe bietet Schutz gegen eine Übervorteilung eines Partners bei Zerbruch. Deswegen der Ehevertrag, der beim Standesamt geschlossen wird. Und entsprechende Regelungen gab es damals auch schon in Israel. Natürlich können diese Hürden überschritten werden, aber es ist eine größere Hürde, als wenn zwei einfach nur so beisammenleben. Die Ehe bietet deshalb Raum, Schutz und Sicherheit für Nachwuchs. Und darauf liegt ja der Fokus in 1. Mose 1 und 2, dass deutlich wird, wo liegen denn die Ursprünge der Menschheit und welche Absicht hat Gott am Anfang der Menschheit bekundet. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte verschiedene Gruppen unter uns ermutigen. Wir alle haben irgendwie mit diesem Thema zu tun, ob wir nun verheiratet sind oder nicht. Und wenn du dankbar für deine Ehe bist, dann danke Gott für deine Ehe und für deinen Ehepartner. Wenn du deine Unvollkommenheit als Ehepartner siehst oder auch die Unvollkommenheit deines Ehepartners, dann investiere in deine Ehe, nimm Hilfe in Anspruch. Es gibt gute Literatur, es gibt Berater, es gibt Hilfestellungen, es gibt Leute, die für dich beten. Nimm Hilfe in Anspruch, investiere in deine Ehe. Vielleicht bist du unglücklich in deiner Ehe. Dann halte an deiner Ehe fest. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Dieser kindliche Satz, der drückt eine ganz tiefe Wahrheit auf. Ihr habt einander versprochen. Halte an deinem Versprechen fest und bitte Gott, dass er Situationen verändert. Als verführbarer Ehepartner möchte ich dich ermutigen, brich nicht aus deiner Ehe aus. Als Partner ohne Trauschein möchte ich dich ermutigen, mach Nägel mit Köpfen. Gib ein Statement ab. Steh zu der Beziehung, in der du lebst und mach es öffentlich, mach es verbindlich. Leg dich fest. Als Geschiedener möchte ich dich einladen, Gottes Gnade dich auszuliefern. Als Heiratswilliger möchte ich dich ermutigen, bete um einen Ehepartner und vertraue, wenn du ungebunden bist, nutze deine Freiheit für Gottes Reich. Ich konnte einige Dinge hier nur anreißen, aber ich hoffe, es wurde deutlich, die Ehe ist von Gott geschaffen. Gott hat einen guten Plan mit jedem von uns. Und vieles, was jetzt noch offen bleibt, werden wir an den nächsten Sonntagen miteinander bedenken. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.